ARD. SWR 2. Wissen.
Mit dem Thema moderne Chemie auf der Suche nach neuen Verbindungen am Mikrofon Ralf Kaspari. Die moderne anorganische Chemie ist ein Abenteuer. Sie kreiert immer wieder aus den bekannten Elementen bisher unbekannte Verbindungen und Stoffe, die neue Eigenschaften haben. Davon können Industrie und Forschung profitieren. Darüber habe ich im Science Talk mit der Chemieprofessorin Stefanie Dehnen vom Karlsruher Institut für Technologie gesprochen. Hallo Frau Dehnen.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Reicht es, wenn ich sage, Sie sind Chemieprofessorin?
Das würde zumindest korrekt beschreiben, was ich tue. Ja.
Genau. Aber der Zusatz ist wichtig für anorganische Chemie, ne? Also nicht für organische.
Ja, also das ist meine Ausbildung. Ich habe mich in anorganischer Chemie habilitiert und dafür die Venia Legendi, wie es so schön heißt. Und ja, dann gibt es verschiedene Denominationen der Professuren selber, aber ich fühle mich tatsächlich als Anorganikerin.
Jetzt mache ich es noch genauer. Sie sind Professorin für informationsbasiertes Materialdesign. Was ist das?
Ja, das ist diese Denomination, von der ich gerade sprach. Das bedeutet, dass man die Mittel der Informationstechnologie nutzt, um Materialien zu designen. Das ist die ursprüngliche Intention. Man kann es aber auch andersrum deuten, dass man Materialien erzeugt, die wiederum für die Informationstechnologie gut sind. Also, das ist beides zutreffend und im weitesten Sinne tun wir sowas auch mit unseren anorganischen Stoffen, die wir herstellen. Also, da können Sie von verschiedenen Richtungen hinkommen.
Okay, also Sie bauen neue Stoffe zusammen?
Ja, wir bauen neue Stoffe zusammen. Das ist unser Tagesgeschäft, genau.
Also, Sie sind praktisch eine moderne Alchemistin?
Ja, wenn Sie wollen.
Kann man das so sagen?
Wir sind in der Tradition der Alchemisten. Mit dem kleinen Unterschied, dass die Alchemisten praktisch nur ausprobiert haben und auch meistens mit dem Sinn und dem Ziel, den Stein der Weisen zu finden.
Die wollten Gold machen.
Sie wollten aus allem, was sie in die Hände bekommen, Gold machen. Das hat nie geklappt und so ist sehr viel sehr Schönes entdeckt worden. Und im Prinzip sind wir auch auf diesem Weg unterwegs, dass wir viele Sachen Neugier getrieben mit vielleicht einem Ziel, was wir vordefinieren oder auch noch gar nicht so genau vordefinieren, herstellen wollen. Also wir überlegen uns auch, wir überlegen uns den Weg dorthin, wir überlegen uns die Zielverbindung. Und dabei passiert auch sehr viel Unvorhergesehenes. Insofern fühlen wir uns in der guten Tradition, aber natürlich mit sehr viel mehr Background.
Also. Wie viele Stunden verbringen Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Labor täglich? Das ist harte Laborarbeit.
Das ist im Prinzip unser Brot- und Buttergeschäft. Also wir sitzen eigentlich, also ich nicht mehr leider, ich habe andere Dinge zu tun. Ich sitze mir am Schreibtisch inzwischen und bin am Computer tätig und versuche Dinge zusammenzufassen, zu begutachten, solche Sachen zu machen, zu managen. Aber meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind tatsächlich Laborarbeiter, das heißt, oder Arbeiterinnen natürlich. Das heißt, sie synthetisieren, sie gehen der chemischen Synthese nach und dann analysieren sie. Also diese zwei wichtigen Schritte folgen immer aufeinander. Und das machen sie im Prinzip den ganzen Arbeitstag über. Und dann sitzen sie natürlich auch hin und wieder am Computer und werten aus. Das ist klar und schreiben.
Also sie synthetisieren heißt, sie bauen aus den vorhandenen Elementen was Neues und gucken dann, sie analysieren, gucken dann, was das ist.
Ja, ganz genau.
Ist das wirklich so?
Im Prinzip ist das genau so. Wir sind im Prinzip Erfinder. Wir basteln Moleküle zusammen. Ja, und das ist auch vielleicht das, was die Sache so reizvoll macht, dass wir immer was Neues schaffen. Der Begriff anorganisch sagt schon, es hat wenig mit dem organischen Leben zu tun. Also es ist was, es gibt es durchaus auch in der Natur, anorganische Chemie. Aber es ist eben was, was auf der anorganischen Seite eben zur Zeit der Erdentstehung zum Beispiel zum Teil schon kreiert wurde, während dann das organische Leben ja viel später dazu kam. Mhm. Aber auch das kann man eben auch künstlich nacherzeugen oder herstellen und eben auch Neues schaffen, Dinge, die eben noch nicht so existieren. Und das ist
ja, das klingt sehr spannend. Sie haben ja einen Grundbestand, der sozusagen da ist. Das sind die Elemente im Periodensystem der Elemente,
richtig,
oder?
Ja,
wie viele sind das?
118 kennt man, wobei längst nicht alle stabil sind. Also man hantiert mit wesentlich weniger und jeder sucht sich dann auch so seine Elemente raus, mit denen er gut klarkommt, die er gut kennt, die er einschätzen kann und die er kombinieren möchte.
Also 118 gibt's.
Ja, da
als
Sie
ich
jetzt
zur Schule ging, ich hatte Leistungskurs Chemie übrigens.
Okay. Mhm, sehr schön.
Das war nicht so schön für mich.
Ja, aber das ist schon mal eine gute Grundlage.
Das war 1979. Wie viele Elemente gab es da?
Also es gab sicherlich die unterste Reihe gab es nicht komplett. Also die siebte Periode ist jetzt komplettiert worden. Allerdings muss man sagen, das sind ja die Elemente, die dann radioaktiv sind, mit zum Teil sehr, sehr kurzlebigen Kernen nur. Das heißt, man hat eigentlich die Atome komplett nicht nachgewiesen, sondern nur den Atomkern. Haben zum großen Teil nicht alle oder keine Elektronen. Aber es sind zumindest die Elemente und die sind durch ihre Kernladungszahl definiert. Und sobald man ein Element mit dieser Kernladungszahl findet, hat man das Element gefunden.
Und es sind in den letzten Jahrzehnten einige dazugekommen. Ja. Meinen Sie, es kommen noch mehr dazu? Ist das offenes Ende, das Periodensystem?
Es ist ein offenes Ende. Es gibt auch immer wieder Inseln der Stabilität, von denen man erwartet, dass da ein Element sein sollte, was sich zumindest nachweisen lässt. Und das ist jetzt was, was mir Gänsehaut verschafft, wahrscheinlich vielen meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht. Aber ich sage mir, das nächste Element, was gefunden würde, gehört der 8. Periode an. Und das ist der Anbruch einer neuen Schale, eines neuen Kapitels sozusagen im Buch des Periodensystems. Und da denkt man über andere, wir sagen Orbitale nach, wo die Elektronen sich aufhalten könnten und so. Das ist was rein theoretisch für Chemiker sehr reizvoll ist, für Physiker übrigens
auch. Wir müssen jetzt aber zwei Dinge erklären. Schale. Ist die Schale, Bahn?
Also ja, Schale ist der, sagen wir, etwas vereinfachte und auch vielleicht ein bisschen altertümliche Begriff der Elektronenbahnen. Mhm. Sollte man eigentlich nicht mehr so verwenden. Man würde eher sagen, neue Hauptquantenzahl. Man redet heute lieber in Hauptquantenzahlen, in Orbitalen. So erklärt man das, sagen wir, im Sinne der Quantenphysik korrekter und besser. Aber mit den Schalen hat man eine ganz gute Modellvorstellung.
Also wir haben den Atomkern, darum herum die Schalen. Mhm. Da bewegen sich die Elektronen. Das Periodensystem ist geordnet nach diesen Schalen, oder?
Ja, die Hauptquantenzahl würde man heute sagen, früher sagte man die Hauptschale, die definiert immer die Stellung in der Richtung.
Und jetzt erwartet man die 8. Schale.
Richtig. Bisher die 7. ist jetzt voll, das ist eben auch neu und jetzt käme die 8. Also das sind so Dinge, die einen faszinieren, wenn man da drin steckt. Ja, in jedem Bereich hat jeder so seine Dinge, die ihnen dann so besonders spannend erscheinen. Und das ist bei uns eben zum Beispiel jetzt die Entdeckung neuer Elemente. Aber das ist eigentlich das Geschäft von Kernchemikern oder Kernphysikern. Also da gehören wir nicht hinein, aber finden es trotzdem spannend.
Und orbital, also jetzt kann ich ja nochmal mein Schulwissen da bringen, ist der Aufenthaltswahrscheinlichkeitsraum von Elektronen.
Man beschreibt mit Orbitalen, beschreibt man eben, wo die Elektronen sich befinden zu bestimmten Zeiten. Und damit ist es etwas genauer definiert als nur mit der Idee, es gibt eine runde, eine sphärische Schale und das war's.
Also, wir haben 118 Elemente im Periodensystem. Kombinatorisch würde das mathematisch wie viele Kombinationen geben?
Ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen,
genau,
aber
unendlich,
man könnte es ausrechnen.
So, Sie machen das, also Sie kombinieren ja nicht sozusagen alles wahllos mit allem.
Definitiv nicht. Es soll ja ein gewisser Sinn dahinter stecken, auch ein gewisses Konzept. Aber da kann ich jetzt wieder sagen, als Anorganiker gehören einem praktisch alle Elemente. Das ist so ein bisschen, dass man sortiert. Es gibt die organische Chemie, die anorganische Chemie für die wichtigsten Synthesefächer. Es gibt dann Biochemie, theoretische Chemie, analytische und so weiter. Es gibt viele Ausprägungen der Chemie und die Synthesefächer teilen sich so ein bisschen in diese Richtung auf. Und in der organischen Chemie kümmert man sich halt um Kohlenstoffverbindungen und alles, was sich davon ableiten lässt. Und wir sagen eben in der anorganischen Chemie, wir behandeln den Rest.
Das ist ja viel.
Das ist viel. Aber es ist auch so, es gibt eben auch wahnsinnig viele organische Verbindungen. Kohlenstoff ist eben ein Element, was sehr, sehr gerne mit sich selber Bindungen eingeht. Und deswegen ist die Variationsbreite eben unglaublich groß. Und in der anorganischen Chemie kümmert man sich halt vornehmlich eben um andere Elemente. Nichtmetalle, aber auch Halbmetalle, Metalle und da gibt es gerade auch natürlicherweise vielleicht noch gar nicht alle Kombinationen. Sie haben schon angesprochen, 118 dann entsprechend variiert. Das muss ja nicht auch immer nur aus zwei Elementen, können auch drei oder vier sein, die da verbunden werden. Also die Variationsbreite ist unendlich groß. Und da jetzt eben Kombinationen zu finden, die es noch nicht gibt, die sich aber erzeugen lassen, das ist so der Weg, den wir verfolgen. Wir wollen gucken, welche Elementkombinationen hatten wir noch nicht. Und die könnten aber interessante Eigenschaften hervorrufen, zum Beispiel bestimmte Bandlücken und bestimmte Halbleitereigenschaften oder bestimmte Reaktivitäten, weil wir uns so an der Grenze befinden zwischen einer Bindung, die existiert, oder einer, die wieder kaputt gehen möchte. Da ist man dann bei reaktiven Verbindungen, die könnten katalytisch wirksam sein. Und diese Sphären, die klopfen wir ab mit unseren Techniken.
Aber Sie brauchen noch sozusagen so einen Pfad im Vorhinein. Sie müssen ja wissen, also was könnte uns interessieren. Ja. Ne? Nicht, damit Sie wahllos davor stehen und sagen, jetzt kombinieren wir mal, was weiß ich, Silber mit irgendwas anderem und gucken, was rauskommt. Ne? Sondern Sie müssen schon mal wissen, was wollen wir oder was könnte interessant sein?
Also wir gehen beide Wege tatsächlich.
Okay.
Wir gehen auch ein bisschen diesen Weg. Wir probieren das mal aus, weil wir das noch nicht kennen. Und wir schauen, ob es geht. Das ist tatsächlich auch eine Variante. Das ist dann so die ganz Neugiergetriebene, dass wir einfach sagen, wir gucken, ob diese beiden Elemente mit einem dritten zum Beispiel zusammen einen stabilen Festkörper ergeben, den man dann zum Beispiel extrahieren kann. Und da findet sich dann was drin, wo ein Molekül mit diesen Elementkombinationen entstanden ist, was es eben noch nicht gab. Aber die andere Variante wäre die, und die verfolgen wir auch, dass wir sagen, es gibt zum Beispiel Feststoffe, die zum Beispiel halbleitende Eigenschaften haben, aber ausgedehnte Feststoffe sind, ionische Feststoffe, Salze, wenn Sie so wollen. Und wir wollen jetzt schauen, bekommen wir diese Elementkombination auch in ein Molekül mit einer definierten Größe? Und welche Eigenschaften hat dieses Molekül? Ist es dann ähnlich wie der Festkörper mit diesen Eigenschaften, zum Beispiel halbleitenden Eigenschaften oder beispielsweise der Möglichkeit, Energie umzuwandeln, Licht umzuwandeln? Oder verhält sich das Molekül ganz anders? Vielleicht effizienter oder unerwarteter, extremer? Das ist so ein Phänomen, was man viel findet. Wenn Sie sich vorstellen, auf der einen Seite habe ich das Atom, auf der anderen Seite so einen ausgedehnten Festkörper. Da stellen wir uns zum Beispiel einen Salzkristall vor. Und was passiert dazwischen? Das ist so der Bereich, der uns interessiert.
Können Sie Beispiele nennen von Sachen, die Sie schon zusammengebaut haben und interessant sind für Sie? Wo Sie sagen, super Verbindung.
Das kann ich zum Beispiel mal mit einer Verbindung tun. Ich denke, jeder weiß, was ein Silikon ist. Das ist ein Plastik, der sich so ein bisschen oder das sich so ein bisschen sehr weich anfühlt, schwabbelig, das kennt man, hat man als Kuchenform oder so. Silikone sind im Prinzip anorganische Polymere, die beruhen auf einem Silizium-Sauerstoff-Gerüst, also letztendlich auf dem gleichen Gerüst wie Sand. Sand ist hochgradig anorganisch, werden Sie mir zustimmen. Aber da hat man jetzt ein paar organische Reste dran montiert. Und die sorgen dafür, dass man ein verspinnbares oder verschmelzbares Material bekommt, was dann eben zum Beispiel sich in so eine Schlauchform gießen lässt oder eben so als Kuchenform am Schluss endet, weiß nicht, Taucherbrillen, was alles es gibt. Aufgrund dieser Kombination aus Silizium und Sauerstoff, Sand auf der einen Seite und diesen organischen Resten auf der anderen Seite. Und in unserer Forschung kümmern wir uns um sogenannte Clusterverbindungen. Cluster heißt nichts anderes als Haufen oder Traube. Das ist also ein Molekül einer bestimmten Größe. So definiere ich das jetzt mal. Ein halbes Nanometer bis 3 Nanometer vielleicht. Also das Ganze ist im Bereich von 10 hoch minus 9, 10 hoch minus 10 Metern. Und auch da ist zum Beispiel Silizium drin bei unseren Molekülen. Dann vielleicht nicht Sauerstoff, aber ein schwereres Geschwisterchen vom Sauerstoff, Schwefel, steht direkt drunter im Periodensystem und auch ein organischer Rest. Also ist sozusagen in Molekülform das, was alle gut kennen als Silikon, das ist bei uns dann eine Clusterverbindung. Und die untersuchen wir jetzt nicht, weil wir eine neue Kuchenform machen wollen, sondern weil diese Verbindungen bestimmten strukturellen Aufbau haben, der für uns interessant war, weil wir festgestellt haben, dass man auf die Weise Infrarotlicht ohne großen Aufwand in weißes Licht umwandeln kann. Das war für uns sehr spannend. Und solche Formen von Clusterverbindungen, also mit diesen Elementkombinationen spielen wir jetzt. Wir sagen, dann nehmen wir nicht Silizium, sondern wir gehen noch einen Schritt weiter, nehmen zum Beispiel statt Silizium Germanium oder Zinn. Und beim Schwefel gehen wir auch nach unten, Selen, Tellur. Und dann kommen wir hin und schauen wir, was ändert sich dann an den optischen Eigenschaften, was ändert sich an der Stabilität, an der Löslichkeit. Und also so spielen wir das durch und haben natürlich irgendeine Verbindung, die es vielleicht schon gibt, als Vorbild und bringen die halt in diese molekulare Form. Also so ist eine Möglichkeit vorzugehen. Es gibt
noch ein Beispiel bitte.
Ein anderes Beispiel, das ist jetzt aus einer ganz anderen Ecke der Clusterverbindung, die wir untersuchen. Also Clusterverbindungen.
Also Cluster ist schon ihr Steckenpferd.
Genau, ne? Das ist so ein bisschen unser Markenzeichen. Ja. Da geht es darum, zum Beispiel Metallatome zusammenzubringen, die man so zum Beispiel auch in einem Feststoff, wir sind wieder bei den ausgedehnten Feststoffen, im anderen Ende der Skala, nicht findet. Elemente, die zum Beispiel, was die Atomgrößen angeht, nicht gut zusammenpassen. Das kann man sich vorstellen. Ich glaube, fast jeder hat in der Schule mal so ein Kugelmodell gesehen, wo man Natriumchlorid versucht hat zu visualisieren. Natriumion, Chloridion, immer schön abwechseln. Die passen toll zusammen. Es gibt aber Atome, die passen überhaupt nicht zusammen. Und dann wird aus diesen beiden Atomsorten nie ein gescheiter Feststoff. Aber wir versuchen trotzdem, die dazu zu überreden, dass sie in einem Molekül miteinander auskommen, dass sie diese Grenzen überwinden, dass sie sozial eingestellt sind.
Therapeutin sind Sie.
Im Prinzip ja, ganz genau. Und wir sind da auch schon erfolgreich gewesen, zum Beispiel Gallium und Bismut, die mögen sich gar nicht.
Ja.
Oder Germanium und Bismut, noch viel schlimmer. Germanium und Bismut sind im Feststoff nicht mischbar. Die muss man aufschmelzen, dann sind sie irgendwie gemeinsam in der Schmelze und das scheint zu klappen. Und wir haben aber ein Molekül hergestellt, wo diese beiden Elemente miteinander verbunden sind und die ordnen sich aber so ein bisschen aus. Also die sehen schon, die wissen schon, dass sie sich nicht so richtig mögen, aber wir haben es hinbekommen. Und das hat natürlich vielleicht jetzt keinen direkten Nutzen sofort auf der Stelle, aber wir lernen dadurch sehr viel. Wir lernen dadurch, wie diese Elemente, wenn wir sie dann dazu überreden, zwingen, miteinander Bindungen eingehen, wie stark diese Bindungen sein können, was es für Möglichkeiten gibt, auch daran weiterzuarbeiten. Können wir die nochmal thermisch behandeln zum Beispiel und sie wandeln sich um oder kann man sie fragmentieren? Wie können wir diese Bindung vielleicht auch übertragen in ihrer Art auf Nachbaratome? Und wir erweitern auf die Weise einfach so ein bisschen das Spektrum dieser vielen, vielen Kombinationsmöglichkeiten, die Sie anfangs angesprochen haben, um bisher Unbekanntes. Und man findet auch auf diesem Weg dann hier und da Dinge, wo man sagt, es ist gut, dass wir das mal untersucht haben, weil das vorher eben niemand angeschaut hat und man kann sehr vieles nicht einfach vorhersagen.
Zum Beispiel?
Ja, wenn Sie zum Beispiel eine neue Bindung schaffen zwischen zwei Metallatomen und stellen fest, jetzt ist das genau die richtige Stärke einer Bindung, die Sie brauchen, um ein kleines Molekül zu aktivieren. Das geht vielleicht mit dem Nachbarelement nicht so gut oder mit dem gängigen, mit der gängigen Variante, aber in der Kombination passt es genau. Das ist eben abhängig von Bindungsstärken, von Koordinationszahlen, also von den Strukturen, die wir da haben. Und wenn man nicht danach sucht, dann geht einem eben sehr vieles durch die Lappen, ganz einfach. Das heißt, es braucht eben auch diese Forschung, wo man sehr neugiergetrieben einerseits, grundlagengetrieben andererseits, dann in Richtung sinnvoller, anwendungsrelevanter Stoffe kommt.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, weil Sie hatten eben die Relevanz nochmal angesprochen. Mhm. Ja gut, die Leute fragen natürlich immer, was soll das jetzt, Grundlagenforschung? Ja. Toll, die sitzen da in ihrem Labor und kombinieren alles Mögliche. Richtig. Aber ich meine, das liegt ja auf der Hand. Sie finden praktisch neue Verbindungen. Was weiß ich, neue Silikonverbindungen, neue Metallstrukturen, die natürlich irgendwann wichtig werden könnten. Aber Sie haben es angedeutet, für Halbleiter?
Zum Beispiel, ja.
Was weiß ich, für die Industrie, für Autoproduktion, für Metalle?
Ja, also Sie können ja immer zwei Wege verfolgen. Der eine Weg ist der, dass Sie sagen, es gibt einen bestimmten Stoff, der irgendwas Tolles kann. Der, weiß nicht, Leuchtstoff zum Beispiel. Und jetzt will ich den günstiger machen oder einen größeren Maßstab herstellen, stabiler gestalten und so, dann kann ich den hernehmen und kann versuchen, ihn zu optimieren. Ich kann versuchen, den Prozess der Herstellung zu optimieren. Ich kann vielleicht auch, das ist natürlich auch gesellschaftswissenschaftlich interessant, dass man versucht, die Quellen vielleicht weniger umweltschädlich auszunutzen und so weiter. Da gibt es viele, viele Nuancen, die man da beachten kann. Aber am Ende ist es ein Optimierungsprozess. Der kann auch einfach dahingehend sein, dass Sie sagen, Sie brauchen eine bestimmte Partikelgröße. Unsere Fragestellung ist eben die, kann ich einen ganz neuen Stoff herstellen? Kann ich vielleicht eine Alternative finden, die auf einer ganz anderen Basis beruht? Und dazu kann man natürlich wild kombinieren, das geht schon auch, ja, alchemistisch. Und übrigens auch gar nicht so weit weg, vor ungefähr 100 Jahren, als vielen chemischen Betrieben die Mitarbeiter ausgingen, weil ganz einfach viele Mitarbeiter, meistens männliche Mitarbeiter, im Krieg verschwunden sind. Dann haben sie tatsächlich zum Teil die Bauern vom Feld geholt und haben gesagt, ihr müsst jetzt hier mitmachen. Und die haben oft keine Grundbildung gehabt und haben Sachen vielleicht willkürlich kombiniert. Und dabei sind interessante Dinge entstanden. Also es ist manchmal auch ganz gut, wenn man sich ein bisschen Freiheit erlaubt. Das wollte ich damit sagen. Aber das ist eben so die Herangehensweise, dass man sagt, man soll nie denken, es gibt schon alle möglichen Verbindungen und wir müssen nur noch gucken, dass wir sie in einer bestimmten Darreichungsform haben. Das gilt nicht nur für die anorganische Chemie, das gilt auch für Arzneimittel, das gilt für organische Stoffe. Es gibt ja vielleicht für alle paar Tage, aber mindestens alle paar Jahre gibt es ja wirklich Entdeckungen. Denken Sie an die Revolution der Leuchtstoffindustrie, von Lampen weg zu LEDs. Das sind zum Teil Erfindungen, die systematisch gemacht wurden. Es sind aber auch zum Teil Zufälle, die da geholfen haben, weil es eben immer wieder genügend Menschen gibt, die Interesse haben, Neues auszuprobieren.
Lassen Sie auch Dinge patentieren?
Ja, kommt auch vor. Ist nicht so häufig bei uns, aber
das machen Sie. Wir haben eine neue Verbindung gefunden, Metallverbindung, die hält super zusammen, hat solche Eigenschaften, wird patentiert.
Ja, patentieren will man meistens Dinge, die dann eben auch irgendeine technische Relevanz haben. Also zum Beispiel einen Leuchtstoff haben wir patentiert oder mal ein Elektrodenmaterial für eine Batterie. Solche Sachen patentieren wir, aber also es gibt viele Kollegen, für die ist das der wichtigste Teil. Das ist auch völlig in Ordnung. Für uns ist eher der, sagen wir, grundlagenorientierte Teil der uns reizt. Und der endet dann in der Regel in Publikationen oder bei Vorträgen, bei Posterpräsentationen und natürlich auch in der Lehre in irgendeiner Form. Mhm. Also wir wollen das Wissen eben auch weitergeben. Denn wenn Sie sich vorstellen, wenn man jetzt schon alles wüsste oder definiert als bekannt, dann würde man ab jetzt nur noch optimieren. Und wenn man das dann entsprechend auch so weitergibt, dann haben wir irgendwann keine Möglichkeit mehr, Neues zu entdecken. Denn dazu brauchen Sie die Grundkenntnisse, die wir vermitteln. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben wirklich alle grundlegenden Dinge, die wir wissen, weitergeben an die nächste Generation. Und die darf darauf aufbauen und dann wieder Neues entdecken.
Hätte ich das gewusst, hätte ich Chemie studiert.
Ja, ich wundere mich.
Also wirklich, das war falsch. der Leistungskurs hat mich ab.
Das ist leider immer ein Problem.
Ne, reden wir gleich noch drüber. Einsatz von künstlicher Intelligenz.
Ja.
Kommt das bei Ihnen vor?
Tatsächlich ist das immer mehr ein Thema, dass wir sagen, können wir mit den kombinatorischen Möglichkeiten, die uns Computer eben darbieten und auch den darauf aufbauenden technischen Möglichkeiten, sprich Robotik, Automatisierung, können wir vielleicht dann in dem Auffinden neuer Stoffe viel schneller werden. Man spricht dann auch von Materialbeschleunigungsplattformen oder beschleunigte Materialentwicklung. Denn vieles ist tatsächlich Handarbeit. Also wir müssen wirklich A mit B und A mit C und B mit C und A mit D und B mit D und C mit D und so weiter kombinieren, bis wir wirklich wissen, diese Elementkombination funktioniert und die andere funktioniert nicht. Und wir haben zwar, wie Sie schon sagten, wir haben klare Strategien. Wir bauen uns erst ein Molekül zusammen aus zwei Elementen und dazu geben wir ein drittes zum Beispiel. Das ist eine ganz erfolgreiche Strategie. Aber selbst da sind die Kombinationsmöglichkeiten noch unglaublich groß. Und das kostet sehr viel Arbeitszeit.
Ja, glaube ich.
Ist natürlich auch schön, weil man da auch einige Doktorarbeiten füllen kann. Aber es gibt auch Dinge, die könnte man vielleicht automatisieren und dann käme man schneller zu einem Ziel, zu einem Zwischenziel, auf dem man dann aufbauen kann und noch einen größeren Schritt machen. Und das ist zurzeit sehr erstmal en vogue in der Chemie allgemein, weltweit, dass man versucht, Computer- und künstliche Intelligenz-basierte Materialentwicklung zu treiben. Denn auch ein Computer findet Dinge, auf die man vielleicht nie gekommen wäre, weil man viel zu sehr seinem Wissen verhaftet ist und vielleicht nicht bereit genug auszuprobieren.
Mhm, verstehe.
Na, das ist dann so, der ersetzt den Bauern. Ne? Der ersetzt den Bauern vom Feld, wenn ich das mal so sagen darf.
Ach, vor 100
Jahren,
ja.
Der macht das ohne. Na gut, natürlich würde man dem Computer schon auch Dinge füttern. Ja, es würde unterstützend wirken, wenn man denn genügend Datenpunkte hat. Das ist so ein bisschen in der Materialentwicklung natürlich die Krux. Man kann ja nicht einfach sagen, mach mal, sondern man muss auf irgendwas aufbauen. Und das sind bekannte Daten aus der Literatur, aus chemischen, physikalischen Eigenschaften, die man zusammenträgt. Und das ist schon ein sehr komplexes Feld.
Aber ist es dann so, also dass der Computer ist so eine Art Laborant bei Ihnen, dass der also schon mal so vorsortiert und vorguckt, was passiert, wenn ich bestimmte Elemente zusammentue?
Ja, also das ist das Ziel.
Das ist noch nicht akut,
aber wir planen das.
Aber das wäre dann so, der guckt erstmal und dann geht Frau Dehn mit ihren Mitarbeitern dahin und baut das nach.
Richtig, naja, der Computer würde auch tatsächlich gekoppelt werden mit einer Robotikeinheit. Also das ist schon der Sinn, also wir arbeiten natürlich jetzt schon auch computergestützt, allerdings vor allen Dingen a posteriori, also wenn die Sachen synthetisiert sind, genau, versuchen wir sie so zu verstehen, dass wir dann darauf aufbauen, Vorhersagen treffen können. Wir finden irgendwas, stellen sich vor, sie finden was, sie wissen nicht, wie sie es interpretieren sollen, der Computer hilft dabei. Das ist dann ein Teilgebiet, was wir theoretische Chemie nennen oder Quantenchemie. Und dann verstehen wir, warum sich das gebildet hat und dann können wir extrapolieren, können sagen, wenn sich das bildet, dann müsste eigentlich diese Kombination auch funktionieren. Und das hat sich auch oft schon bewahrheitet. Also man kann dann Vorhersagen treffen. Und das müsste man dann eben jetzt mit künstlicher Intelligenz verknüpft auf solchen bekannten Datenpunkten ausdehnen und daraus eben dann eine viel größere Versuchsreihe machen. Und das ist so ein bisschen das Ziel, dass wir sagen, in Zukunft müssen wir eben nicht mehr selber diesen Schritt machen, dass wir überlegen, wenn das klappt, könnte auch das klappen, sondern der Computer soll eine Robotikeinheit steuern, die erstmal eine Versuchsreihe macht, dann feststellen, da hat es besonders gut geklappt, da müssen wir nochmal näher hinschauen und dann. Das Fernziel ist natürlich, dass man die Materialeigenschaft im Blick hat, die man erreichen möchte.
Ja.
Und dann muss es so eine Schleife fahren. Und das ist eine größere Angelegenheit und die gibt es auch für so komplexe Materialien bisher noch nicht.
Kommen wir ein bisschen zur Lehre oder nochmal zu Ihrem Fach allgemein Chemie. Was hat denn das für einen Stellenwert in der Öffentlichkeit? Was meinen Sie?
Naja, kein besonders gutes, schätze ich.
Meinen Sie wirklich?
Ja, ich weiß nicht, es kommt drauf an, wen Sie fragen. Es gibt also vielleicht ist es so eine halbe-halbe Aufteilung. Die einen haben Angst, die anderen finden es toll und ungefähr da separiert sich das. Aber die meisten, sagen wir mal, Nicht-Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich spreche, die sind da immer etwas zurückhaltend. Also die finden es entweder faszinierend, aber gestehen dann auch gleich ein, dass sie das also gleich abgewählt haben in der Schule oder dass sie es nie verstanden haben.
Das ist so wie bei Mathe, oder?
Ich glaube,
Mathe. Ich habe es nie verstanden in der Schule, hat mich nie interessiert. Ich wusste nie, warum ich das machen muss.
Ja, aber Mathe ist anerkannter. Also bei Mathematik, wenn Sie so Abiturienten fragen, Mathematik, das nimmt jeder irgendwie hin. Das ist ein wichtiges Fach und das mache ich mal. Vielleicht mag man es nicht oder sowas, aber ich glaube, das wird weniger in Frage gestellt. Und bei Chemie ist es oft so, ich sage immer, das hat damit zu tun, dass es in einem Moment in ihr Leben tritt, wo sie eigentlich andere Interessen haben. So in der Pubertät, da ist so ein neues Fach nicht willkommen. Ja, da will man eigentlich was ganz anderes machen. Da interessiert man sich mehr für die jeweils andersgeschlechtlichen Klassenkameradinnen vielleicht oder Klassenkameraden oder wie auch immer man sich da orientieren möchte. Aber auf jeden Fall ist es dann so, dass dann so ein relativ komplexes Fach, was da so vom Himmel fällt und vielleicht auch nicht immer ideal vermittelt wird, dass das dann oft nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Und dann, das zieht sich dann so durchs Leben. Das nimmt man dann eine Weile mit und dann entweder man will es ab oder man bleibt dabei, aber findet es vielleicht nicht toll. Und dann haben sie ihr Leben lang irgendwie immer so diesen Schatten. Oh, Chemie, das war schlimm. Bei manchen geht es bei Physik so. Ich denke, bei Chemie ist es schlimmer. Und dann haben sie natürlich auch das Problem, dass es auch gesellschaftlich halt, sagen wir mal so, wenn darüber geredet wird, meistens in einem negativen Kontext.
Das wollte ich anführen. Vielleicht haben wir Medien da auch ein bisschen Schuld mit, weil wir reden oftmals über die negativen Auswirkungen. Ne?
Ja. Also wenn wir uns jetzt hier mal umschauen, ja. Sie gucken mal an sich runter oder vor uns, das alles, ist ja alles Chemie.
Alles Chemie.
Ja. Also ich würde sogar so weit gehen, das Glas. Es ist anorganische Chemie, aber Klar. Das musste jemand schmelzen, dann musste er verschiedene Stoffe zusammengeben. Wir haben das Wasser da drin, Sie haben hier Polymere, Tischplatte etc.
Alles.
Ja? Alles. Aber das wird hingenommen, das ist einfach selbstverständlich. Wenn man sich das alles mal weg vorstellt und wir müssen jetzt hier mit Holz und vielleicht Leder, Naturstoffen, ist auch übrigens chemisch.
Ist auch Chemie.
Aber es ist eben so, dass wir das nicht künstlich erzeugen, dann hätten wir ein Riesenproblem. Das heißt, eigentlich tut auch die chemische Industrie und natürlich wir als Forschende in der Weiterentwicklung, tut man sehr vieles für unseren Luxus, in uns, auch für die Menschheit. Denken Sie an Arzneimittel, das ist chemisch-pharmazeutische Forschung und Entwicklung. Aber wenn es zu Problemen kommt, wenn natürlich ein Unfall passiert, ist es halt auch sehr, sehr schlimm. Ja, und, aber da können Sie auch sagen, auch der Verkehr ist ähnlich geartet. Jeder will.
Flugzeuge stürzen auch ab.
So ist es. Und das ist so ein bisschen das Karma, vielleicht was der Chemie anhaftet, dass es immer irgendwie giftig ist und gesundheitsschädlich und umweltschädlich. Aber dem halte ich entgegen. Natürlich ist gerade auch in der Vergangenheit, wenn man zurückschaut, natürlich vieles sehr falsch gemacht worden. Es wurden Stoffe ausprobiert und in Umlauf gebracht, die nicht gut waren, die dann wieder zurückgezogen wurden. Und da wird natürlich heute wahrscheinlich mehr vorgebaut. Es wird mehr getestet vorher, bevor man einen Stoff auch tatsächlich ausgibt. Aber auch da passieren immer wieder Fehler. Aber dann braucht es eben auch die Fachleute, um diese Fehler zu beheben, um Alternativen zu finden. Und wenn man dann eben sagt, man sollte das gar nicht mehr machen oder das ist schlecht oder so, dann würde man irgendwann auch in ein Riesenproblem laufen. Also, wir müssen die Balance finden. Ja, es können nur diejenigen damit umgehen, die das gelernt haben.
Das ist richtig. Und wir haben zwei Bilder. Also einmal das negative Bild dominiert doch sehr stark in der Gesellschaft. Das andere Bild ist so ein bisschen verklärend. Ach, Chemieunterricht, da stinkt's, da wird so ein paar Experimente gemacht. Total spannend. Und das ist eigentlich ein Bild von Chemie. Das merke ich jetzt bei unserem Gespräch, was völlig rückwärtsgewandt ist. Chemie ist völlig anders geworden, oder?
Ja, also ich meine, dieser Fun-Faktor, der ist sicherlich immer dabei. Also Sie haben natürlich in der Schule, und das wollen Sie vielleicht auch in der Schule, immer so ein bisschen auch den Effekt dabei. Sie wollen was zeigen, was die Schulkinder anspricht, was sie toll finden. Und so ein bisschen so ein Initialfunke an Faszination schadet ja manchmal.
Ja, aber das, Chemie besteht nicht nur daraus.
So ist es, genau. Und wenn man halt wirklich in die relevanten Felder reinschaut, dann ist da natürlich nichts. Da versucht man tunlichst, jede Explosion zu vermeiden. Das ist ja anders. Passiert immer wieder auch mal. Aber das geht uns dann nicht um die Effekte. Uns geht es dann ums Detail und um das Nützliche daran. Und trotzdem ich kann mir vorstellen, wenn man diese ganze Geschichte früher anfangen ließe in der Schule, eben nicht in der Pubertät, sondern vielleicht deutlich früher, Ende des Grundschulzeitalters, und die Kinder mit so ein paar Effekten abholt, dann würde man schon mal so einen Initialfunken zünden und darauf aufbauen, dann sagen so, und jetzt schauen wir mal da rein, was da eigentlich los ist. Und ich habe das selber schon erlebt im Umgang mit Grundschulkindern, die waren also ruckzuck unglaublich begeistert.
Ja, das glaube ich.
Und haben dann auch tatsächlich keine Berührungsängste mehr. Also das geht schon, das kann man hinkriegen und da könnte man sicher was verbessern.
Ich merke jetzt nach unserem Gespräch, dass Sie eigentlich auch eine tolle Didaktikerin sind.
Naja, ich bin Hochschullehrerin.
Ja, klar.
Ich betone gerne auch mal die zweite Silbe.
Nee, genau,
das ist schon ein Teil unserer Aufgabe und vielleicht auch ein sehr, sehr wichtiger Teil, dass wir, wie ich schon sagte, die nächste Generation mit Wissen versorgen, was hoffentlich nicht verloren geht und wo wir in Deutschland auch noch, muss ich ehrlich sagen, ein großes Privileg haben, dass wir Dinge erforschen, aber dann auch vermitteln können, die wir gerne erforschen möchten und nicht die uns irgendjemand vorschreibt.
Ich komme zu Ihnen in die Vorlesung. Ich glaube, das
gerne.
Wird total spannend.
Nächstes Semester, montags, ich glaube 12.30 Uhr, erwarte Sie da.
Das ist eine gute Zeit.
Ich geht komme. Um Hauptgruppenelemente.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank auch.
Das war der Science Talk heute mit dem Thema Moderne Chemie auf der Suche nach neuen Verbindungen. Ich habe gesprochen mit der Chemieprofessorin Stefanie Dehnen vom KIT. Sie können sich diesen Talk auch als Video ansehen. Infos dazu gibt es in der ARD-Mediathek unter Science Talk.
SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.